Generell lässt sich sagen, dass global massive Forschungsanstrengungen unternommen werden.
Und dadurch werden natürlich sehr viele Ergebnisse entwickelt und auch Hemmstoffe gefunden, die wirksam sind.
Die Nebenwirkungen sind relativ moderat.
Alles sehr wissenschaftlich zurzeit noch. Und Wissenschaft braucht seine Zeit, bis Bestätigung und Sicherheit besteht.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu, jeden Tag ein anderer Wissenschaftler zu einem anderen Thema aus einem anderen Fachbereich. Heute geht es um die Frage, wann es Medikamente gegen Covid-19 gibt und woher sie kommen werden. Darüber rede ich mit Professor Stefan Pöhlmann und mit Dr. Markus Hoffmann, die beide in der Abteilung für Infektionsbiologie des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen forschen. Herr Hoffmann, wir haben in diesen Tagen unglaublich viele Nachrichten über alte Wirkstoffe, die aber offenbar bei Corona wirken, über neue Medikamente und über alte Medikamente. Wie muss man das einschätzen? Gibt es wirklich jetzt großen Fortschritt oder ist das ein Durcheinander, das für den Laien keinerlei Bedeutung hat?
Ja, das Coronavirus ist natürlich ein Thema, das viele bewegt und natürlich auch sehr viele Forscher dazu bewegt, ihre Untersuchungen voranzutreiben. Und dadurch werden natürlich sehr viele Ergebnisse entwickelt und auch Hemmstoffe gefunden, die wirksam sind. Das ist jetzt ein ganz normales Prozedere. Es arbeiten viele Leute an dem Thema und deswegen wird auch viel erforscht und festgestellt.
Aber am Ende weiß man jetzt noch nicht genau, was von diesen Forschungen dann wirklich kurzfristig in den Krankenzimmern ankommen kann.
Genau, also hier geht es aus Forschersicht vor allem darum, das Wissen, das man jetzt herausgefunden hat, mitzuteilen, damit die Leute, die in der Lage sind, das wirklich auf seine Wirksamkeit zu untersuchen, auch diese Daten haben und damit dann arbeiten können.
Und Menschen, die sich betroffen fühlen, Laien, die Angst vor Corona-Erkrankungen haben, die sollten da besser die Ohren zuklappen und darauf warten, dass es belastbare Nachrichten gibt.
Sie sollten zumindest nicht bei jeder Nachricht sofort in Freudentänze verfallen und die großen Hoffnungen daran hängen. Es ist alles sehr wissenschaftlich zurzeit noch. Und Wissenschaft braucht seine Zeit, bis Bestätigung und Sicherheit besteht.
Was weiß man denn inzwischen über den Corona-Erreger und was weiß man noch nicht?
Also man weiß eine ganze Menge und auch ganz vieles ist noch unbekannt. Also die Erbinformation des Erregers ist entschlüsselt. Das heißt, man kann viele verschiedene virale Faktoren anschauen und untersuchen, sei es am Computermodell oder auch in Zellkulturversuchen. Man weiß etwas zur Vermehrungsstrategie vom Erreger und auch schon zu den Übertragungswegen. Was allerdings noch relativ unbekannt ist, wo das Virus eigentlich herkommt. Man geht davon aus, dass es aus Tieren stammt. Das ist auch relativ sicher. Aber welches Tier letztendlich der Überträger wird, weiß man nicht. Man weiß auch noch nicht, wie lange das Virus jetzt schon wirklich in den Menschen zirkuliert. Und für uns ganz relevant ist, welche Art von Immunschutz wird aufgebaut nach Überstehen dieser Infektion.
Was ist denn jetzt unbedingt notwendig zu wissen, wenn man Medikamente entwickeln will? Kann man da mit neuen Entdeckungen rechnen, wenn man all das weiß, was Sie jetzt nochmal als Fehlstellen in der Information benannt haben?
Auf jeden Fall. Man muss das ganze Wissen bekommen, um zu identifizieren, was sind die zellulären und viralen Angriffspunkte für Medikamente. Sprich, was im Erreger kann man attackieren durch Therapeutika und welche Wirtszellfaktoren kann man dem Virus wegnehmen, damit es sich nicht vernünftig vermehren kann.
Sie haben selber in Göttingen ein Medikament entdeckt, das genau diese Fragen auch mit beantwortet. Also man guckt, wo dockt das Virus an in der Lunge und wie kann man es daran hindern?
Ganz genau. Also wir haben schon längerfristig mit Coronaviren geforscht, insbesondere den Prozess, wie sich die Viren anheften und in Zellen eindringen. Und dabei sind wir schon seit langem auf bestimmte zelluläre Faktoren, sogenannte Proteasen, interessiert geworden und haben herausgefunden, dass es Medikamente gibt, die bereits zugelassen sind, die dem Virus quasi diese zellulären Faktoren wegnehmen, sodass das Virus nicht mehr vernünftig infizieren kann.
Proteasen sind Enzyme, also Wirkstoffe, die einem Virus das Andocken an der Zelle ermöglichen.
Zumindest nach dem Andocken erlauben diese Proteasen eine Aktivierung der viralen Proteine, die dafür nötig ist, dass das Virus komplett in die Zelle aufgenommen werden kann.
Es gibt inzwischen 70 mögliche bekannte Wirkstoffe. Man konzentriert sich in der Forschung aber im Moment auf 4 Medikamente, die schon da sind und bei denen man herausfinden will, ob und wie sie bei Covid-19 wirken. Ist das nur eine mediale Wahrnehmung, dass man sich auf diese 4 Medikamente konzentriert oder ist es tatsächlich so?
Nein, es ist in der Tat so, dass einige Medikamente besonders im Fokus stehen und Gründe dafür sind unter anderem, dass bereits bekannt ist, dass diese Medikamente in Zellkultur antivirale Wirkung aufweisen, beziehungsweise dass bereits bekannt ist, dass diese Medikamente verträglich, also im Menschen sicher sind.
Zellkultur heißt, dass es eine Phase, bevor man Medikamente an Menschen dann gibt, dass man guckt, wie interagieren die mit menschlichen Zellen. Das ist Laborarbeit. Genau.
Richtig, also noch nicht im Tier, noch nicht im Mensch, sondern Arbeit mit der Zellkulturschale im Labor, wo nur gefragt wird, ob die Infektion von isolierten menschlichen Zellen durch diese Wirkstoffe gehemmt werden kann.
Wie wirken denn diese Medikamente? Also es gibt eins, das heißt Camistat, das kommt aus der Bauchspeicheldrüsenforschung. Dann gibt es Remdesivir, Chloroquin, Caletra, die kommen aus der Malariaforschung, zum Teil aus der AIDS-Forschung, zum Teil. Wie wirken diese Medikamente, diese Wirkstoffe?
Richtig, das sind ganz unterschiedliche Medikamente. Ich darf bei dem ersten anfangen, den Wirkstoff Camistat Mesylat. In der Tat, den haben wir entdeckt. Und der ist in dem Sinne besonders, dass er nicht ein virales Protein hemmt, sondern ein zelluläres Protein, die Protease TMPRSS2, die für das Eindringen des Virus in Zielzellen wichtig ist. Das Remdesivir blockiert dagegen das Virus, es verhindert die Vermehrung des viralen Genoms. Meine Einschätzung zu Chloroquin ist, dass nicht völlig klar ist, wie das Virus hier gehemmt wird. Und aus meiner persönlichen Perspektive sehe ich die Chloroquin-Daten auch besonders kritisch, denn aufgrund unserer eigenen Forschung wissen wir, dass Chloroquin auch eine frühe Phase der Infektion, nämlich den Virus-Eintritt in Zellen, hemmen kann. Aber das tut es nur in Zellen, die für die SARS-CoV-2-Infektion nicht sehr relevant sind. Also wenn man da positive Daten hat, bin ich mir nicht sicher, wie weit die wirklich übertragbar sind auf die Situation im Menschen.
Und auf die Frage, ob am Ende diese tödlichen Lungenentzündungen verhindert werden können.
Richtig, das würde ich noch als offen ansehen.
Das ist aber das Medikament, das der US-Präsident Donald Trump als besonderes Hoffnungsmedikament gepriesen hat.
Das ist korrekt so und diese Einschätzung würde ich nicht unbedingt teilen wollen.
Gucken wir noch auf Caletra.
Caletra kommt aus dem HIV-Hintergrund.
Also aus dem HIV-AIDS-Bekämpfungskontext.
Es handelt sich um einen Protease-Inhibitor und der ist, wenn Sie so wollen, optimiert, um ein HIV-Enzym zu hemmen. Und ich denke nicht, dass der auch ein analoges Enzym bei Coronaviren hemmen kann. Auch da wäre ich relativ zurückhaltend.
Und dann bleibt von diesen vier Wirkstoffen, die wir jetzt genannt haben, am Ende bleiben zwei übrig, die Sie für vielversprechend halten.
Aus meiner Sicht ist momentan das Remdesivir am vielversprechendsten, aber das ist ein Feld, das ständig in Bewegung ist und das ständig durch neue Kandidaten aufgefüllt wird.
Angenommen, es wird ein Medikament gefunden, das in einem frühen Stadium wirkt, also das Eindringen des Virus in die Zelle behindert, aber nicht die Frage, wie das Virus sich dann in der Zelle verhält und wie es sich vermehrt. Also wenn es ein Medikament für ein frühes Stadium gibt, heißt es, dass man dann am Ende die Schwererkrankten, die im Krankenhaus schon liegen, die auf der Intensivstation sind, dass man die aufgeben muss?
Nein, das auf keinen Fall. Also bei der Suche nach Medikamenten fährt man mehrgleisig. Man versucht, Therapeutika zu finden, die einmal den Erreger, sprich die Vermehrung im Wirt, reduzieren. Das wird auch bei kritischen Verläufen natürlich von großer Bedeutung sein. Bei sehr, sehr schweren Verläufen mit starken Symptomatiken, da wird man natürlich mehr auf andere Medikamente setzen, die dann immunmodulierend wirken, sprich das eigene Immunsystem ein bisschen eindämmen, weil das ist häufig eine Überreaktion des Immunsystems, diese schweren Symptomatiken.
Das ist bei Covid-19 dieser Zytoplastensturm, der in der
Lunge
stattfindet.
Ganz genau. Das ist dann sozusagen nicht mehr sehr erregerspezifisch, das ist dann unser Immunsystem, das überreagiert. Und das muss auf eine ganz andere Weise dann behandelt werden. Dafür wird dann eine ganz andere Wirkstoffklasse benötigt.
Also man würde jetzt sagen, wenn man ein Medikament in einem frühen Stadium hat, dann ist es das Hauptproblem, die Kranken dazu zu finden, weil ja viele gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Und bei den Medikamenten, die in einem späten Stadium wirken, die würde man eher mit klassischen Medikamenten behandeln, die die Immunabwehr des eigenen Körpers erstaunlicherweise runtersetzen müssen, damit es eben nicht zu einer Autoimmunreaktion kommt.
Vor allem das vielleicht sogar noch in Kombination mit Virushämmern zusätzlich, wenn die Virusmenge im Körper noch eine gewisse Höhe hat.
Welche Nebenwirkungen haben denn antivirale Medikamente häufig, also die vier Kandidaten, über die wir jetzt gesprochen haben?
Ich denke, die Nebenwirkungen sind relativ moderat. Diese Präparate sind weitestgehend sicher. Bei Chloroquin wäre ich etwas zurückhaltender, denn da ist bekannt, dass bei Überdosierung relativ rasch toxische Effekte auftreten können.
Also dass Vergiftungserscheinungen auftreten.
Richtig, ja.
Wenn man diese unterschiedlichen Wirkstoffe anschaut und ihre unterschiedlichen Methoden, das Virus einzudämmen, es zu hemmen oder es zu zerstören, kann man diese unterschiedlichen Wirkstoffe auch zusammen einsetzen?
Das ist eine sehr attraktive Möglichkeit, vor allem genau bei Wirkstoffen, die verschiedene Ansatzpunkte haben, dann einen kombinierenden Effekt zu haben. Und solche Kombitherapien von Medikamenten, die sind ja auch bekannt, zum Beispiel bei HIV-Patienten. Da werden auch verschiedene virale Faktoren von einer Kombination von Medikamenten attackiert. Man kann allerdings auch nicht zur Wechselwirkung sagen. Also das würde wirklich noch etwas Forschungsbedarf erfordern.
Aber wenn man sagt, man kann diese Wirkstoffe gemeinsam einsetzen, das ist vielleicht auch ganz attraktiv, dann ist es aber doch immer noch so eine Hilfskonstruktion, nicht? Also man nimmt das, was man hat und versucht es irgendwie zusammen wirksam zu machen. Wie lange dauert es dann noch, bis es da irgendwie Therapieempfehlungen gibt?
Das erfordert sehr viel Grundlagenforschung, vor allem, weil das ist Forschung, die nicht im Patienten unbedingt stattfinden sollte am Anfang, aufgrund von Wechselwirkungen. Da muss man erstmal schauen, in welchen Dosierungen diese einzelnen Komponenten und dann in Kombination wirksam sind.
Also da kriegen wir kurzfristig keine Antwort?
Kurzfristig nicht, nein.
Wie sieht es denn mit der Forschung an neuen Medikamenten gegen Covid-19 aus? Bisher haben wir ja nur über das gesprochen, was schon da ist und wo man jetzt guckt, ob es wirkt. Aber es wird ja auch an neuen Medikamenten geforscht. Kommt man da voran?
Ja, ganz generell lässt sich sagen, dass global massive Forschungsanstrengungen unternommen werden, um neue Medikamente gegen Covid-19 zu entwickeln. Und ich bin mir sicher, dass wir da in den nächsten Wochen und Monaten kontinuierlich Fortschritte und auch Erfolgsmeldungen hören werden. Diese Erfolgsmeldungen werden sich wahrscheinlich auf Zellkulturversuche oder auf Tierversuche beziehen, bis Erfolgsmeldungen im Patienten möglich sind. Das wird sicherlich noch eine ganze Zeit lang dauern. Da muss man vorsichtig sein.
Sie selber machen ja auch Versuche mit Tieren, mit Primaten, also mit Menschenaffen. Wozu ist das nötig, wenn man in einer solchen Pandemie doch auch schnell handeln muss?
Wir planen Versuche mit Makaken zunächst. Die Antwort ist vielschichtig. Wir gehen generell davon aus, dass das Covid-19-Erkrankungsbild in nichtmenschlichen Primaten besonders gut abgebildet werden kann. Allerdings müssen dazu weitere Forschungen unternommen werden, um das auch wirklich zu bestätigen. Dann ist es so, dass sich unsere Forschungen speziell auf Wirtszellfaktoren fokussieren. Und hier ist es wichtig, ein Tiermodell zu haben, das die Wirtszellfaktoren des Menschen besonders gut abbildet. Und das ist bei nichtmenschlichen Primaten der Fall. Und dann ist noch herauszustellen, dass das Immunsystem der nichtmenschlichen Primaten dem von Menschen besonders ähnlich ist. Und deswegen ist dieses Tiermodell besonders gut geeignet, um Impfstoffforschung zu betreiben.
Also um herauszufinden, was das Virus in Zukunft daran hindern kann, in menschliche Zellen einzudringen, guckt man am besten, was das Virus heute daran hindert, in die Zellen von nichtmenschlichen Primaten, also von Affen, einzudringen.
Richtig, dazu ist dieses Tiermodell von großer Bedeutung. Und man darf auch nicht vergessen, dass für manche Coronaviren bekannt ist, dass nicht nur Antikörper gebildet werden, die das Coronavirus hemmen, also gute Antikörper, sondern dass auch Antikörper gebildet werden können, die die Infektion verstärken. Und das wäre insbesondere bei Impfstoffentwicklungen sehr problematisch. Und um eine solche Problematik zu überprüfen, braucht man ein gutes Modell. Und hier sind aus meiner Sicht nichtmenschliche Primaten besonders wichtig.
Sind Sie da schon aktiv, was Impfstoffe angeht?
Nein, meine Gruppe arbeitet nicht zu Impfstoffen, aber viele andere tun das.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.